Sonntagsakademie. Heute zum Thema
Schöne neue Medienwelt. Lust und Unlust auf die Zukunft. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Sonntagsakademie. Es begrüßt Sie Karl Felderer. Es referieren Dr. Claudia Paganini und Dr. Christoph Steinbacher. Dr. Christoph Steinbacher ist praktizierender Psychotherapeut und Analytiker in München. Dr. Claudia Paganini ist Universitätsassistentin am Institut für christliche Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität in Innsbruck. Aufgezeichnet wurde der Vortrag im Rahmen der Theologischen Sommertage 2019 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck. Ich wünsche angenehmes Hinhören.
Herzlich willkommen zum letzten Vortrag heute und auch zum letzten Vortrag der diesjährigen Theologischen Sommertage. Auch wenn wir jetzt die Letzten sind, hoffe ich nicht, dass Sie am Ende dieses Vortrags sagen werden, dass es das Letzte war, was Sie von mir gehört haben. Da gebe ich mein Bestes. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch, dass dem nicht so sein wird. Ich möchte mich noch mal ganz kurz vorstellen. Christoph Steinbacher, Sie haben es schon vom Kollegen gehört. Psychologe, Psychotherapeut für Erwachsene mit der Fachrichtung Psychoanalyse und Tiefenpsychologie. Und ich bin seit circa 6 Jahren in eigener Praxis in München tätig. Das ist so mein Hintergrund und der Stall, aus dem ich komme. Und möchte mich zu Beginn auch noch ganz kurz bei dir, liebe Claudia, bedanken für die freundliche Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe, und freue mich sehr, heute auch aus der Sicht der Psychologie etwas zu den sehr spannenden und vielfältigen Themen hier beitragen zu dürfen. Ja, als mich Frau Paganini angerufen hatte und gefragt hatte, ob ich denn mir vorstellen könnte, etwas zum Thema Zukunftslust und Zukunftsangst vorzubereiten, habe ich nicht nur gerne zugesagt, sondern habe mich dann auch gleich bei meinem ersten Gedanken erwischt, und der ging folgendermaßen. Ich dachte, was mache ich bloß, wenn mir nichts Ordentliches einfällt und wenn ich da nichts Ordentliches zustande bekomme? Und dann dachte ich, jetzt bin ich schon mitten im Thema. Warum mache ich mir eigentlich sofort Sorgen? Also das ging irgendwie ganz schnell und dann war ich schon mittendrin. So, und ich würde auch ganz gerne direkt einsteigen und mit einer ganz kurzen Umfrage beginnen und Sie fragen, wer von Ihnen regelmäßig oder auch unregelmäßig Zukunftsängste hat, und zwar diffuse. Also wir reden nicht von Dingen, von denen Sie wissen, dass sie passieren werden, sondern so Ängste, dass Sie sich denken, das wäre nicht schön, wenn das kommt, und irgendwie mache ich mir Sorgen, ich habe Angst. Also wer sowas kennt von sich, regelmäßig oder unregelmäßig, der hebt bitte die Hand. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, das sind so ganz grob geschätzt 80% der hier Anwesenden im Saal. Das heißt, wir haben hier mal 80% Ängstliche im Saal. Und wenn ich Sie jetzt frage, wie viele von diesen Dingen, die Sie da ängstlich sich vorstellen, tatsächlich passiert sind, wie viele sind das? Keine einzige, weil Sie ja eine Zukunftsangst haben. Ne? Das heißt, Vorfälle oder Events, wie wir als Psychologen das sagen, sind es null. Und wenn man sich das jetzt mal vor Augen hält und das einfach mal annimmt, dass das, was Sie hier mir zeigen, repräsentativ ist, heißt es, dass wir in der Gesellschaft 80% ängstliche Menschen haben, natürlich nicht nur, sie haben natürlich auch Glücksgefühle und sind auch optimistisch, aber das ist so ein krasser Widerspruch, auf den man erstmal stößt und sich wirklich konfrontiert sieht damit, dass so viele von uns Angst haben in Bezug auf die Zukunft, obwohl nichts davon real ist. Also all die Dinge, die wir uns vorstellen, sind ja noch nicht passiert. Das sind nur Möglichkeiten, aber es sind keine Fakten. Und da ist eben schon ein Widerspruch, wo ein Psychologe sehr fuchtig wird und sehr ärgerlich, weil er sich sagt, das kann ja nicht sein. Also Angst ist erfahrungsgemäß kein schönes Gefühl, es ist auch kein hilfreiches Gefühl in der Regel. So, jetzt knarze ich. Es lähmt uns, es fühlt sich nicht schön an, wir haben trotzdem immer wieder Angst und nehmen das teilweise so als selbstverständlich hin. Also wir nehmen das so als notwendiges Übel an. Und da ist natürlich ein Psychologe nicht sehr erfreut, weil er sagt, das muss doch nicht sein, wir fühlen uns nicht gut, ja, wir sind in Angst, wir sind in Sorge und wir lassen es einfach so. Und die Frage stellt sich dann natürlich, warum ist es so? Und zweitens, was können wir dagegen tun? Ja, weil Zukunftsangst an sich ja wirklich nicht auf den ersten Blick und auch auf den zweiten eigentlich nicht besonders konstruktiv ist. So, Und wenn man sich jetzt mal anschaut, auf welche Widersprüche man ansonsten trifft, dann sind das mehrere. Zum Beispiel den einen, dass wenn man Menschen befragt, ob sie sich jetzt ängstlich fühlen oder sicher in Bezug auf die Zukunft, sagen ja, eigentlich bin ich schon eher ein optimistischer Mensch, eigentlich ist es okay. Und gleichzeitig sagen sie in einer anderen Umfrage, 5 Minuten später, ja, ich habe schon regelmäßig Zukunftsängste. Also da passt schon mal was nicht zusammen. Ne? Also sie erleben sich gleichzeitig als optimistisch und zukunftsängstlich. Widerspruch 2, wenn man es mal natürlich jetzt simpel nimmt, grundsätzlich steigt in der westlichen Welt weiterhin die Lebenserwartung und auch der Wohlstand und dennoch nehmen Zukunftsängste zu, ne? Wo man ja sagen könnte, naja, die bisherige Entwicklung legt eigentlich etwas anderes nahe, dass wir sagen, da geht doch eigentlich etwas in eine gute Richtung für uns erstmal, aber es gibt natürlich sehr differenzierte Zukunftsängste. Und eben dieser dritte Widerspruch, den wir gerade illustriert haben, sehr viele Menschen haben Zukunftsängste, aber es sind immer Vorstellungen, die nicht real sind. Und das ist ein Punkt, auf den ich später nochmal unbedingt eingehen werde, weil da ja auch der Knackpunkt liegt und der Ansatz, wo man sich fragt, was kann ich dagegen tun, dass ich die Zukunft weniger fürchte? Ja, wie kann ich mich besser fühlen? Wie kann ich vielleicht sogar in eine andere Richtung gehen und die Zukunft positiver imaginieren? Ja, also das grundlegende Problem, Zukunftsängste gab es natürlich immer. Die meisten von Ihnen kennen den Asterix und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich auch diese Urangst der Gallier kennen, die kommt nämlich regelmäßig vor, dass nämlich die Gallier und wahrscheinlich viele andere Völker zur damaligen Zeit Angst hatten, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, was ja symbolisch steht für eine Angst, dass es quasi dann ein unvorhergesehenes, schlimmes Schicksalsereignis geben könnte. Ja? Und damals hatte man natürlich einen anderen Wissensstand und ist halt dann davon ausgegangen, in einem Mehrgottglauben oder in einem heidnischen Glauben oder auch in einem Geisterglauben, dass es in der Regel zu irgendwelchen Racheaktionen kommen würde. Ne? Aber das waren häufig die Zukunftsängste, dass irgendetwas Schreckliches passieren würde. Die bezogen sich sicherlich auf Naturphänomene, aber auch auf, sagen wir mal, körperliche Zustände. Also ich habe mir überlegt, jemand, der im Jahre Null eine Blinddarmentzündung hatte, der hat wahrscheinlich eher dazu tendiert, das Ganze als die Rache eines bösen Geistes anzunehmen, wenn er dann kurz vorm Tod stand. Heutzutage sehen wir das ja anders. Ne? Das heißt, im Laufe der Geschichte hat sich dann auch die Angst verändert, die Zukunftsangst. Ich habe das mal als die Zukunftsangst der Postmoderne bezeichnet und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, kennen einige von uns genau diesen Zustand. Das Bild symbolisiert das so ein bisschen, weil wir in grundsätzlich sehr guten Lebensverhältnissen uns befinden, wie diese junge Frau, die da im Urlaub wahrscheinlich ist, am Strand sitzt. Ne? Es geht ihr gut, sie sieht gut ernährt aus, sie hat auch schöne, saubere Sachen an. Sie könnte eigentlich das Meer und den Urlaub genießen, diese schöne Szenerie, aber sie grübelt und macht sich Sorgen. Ne? Und das ist, würde ich sagen, die moderne Zukunftsangst, dass wir uns Sorgen machen, was denn so alles auf uns zukommen könnte, weniger eben magisch gedacht, so wie vor 2000 Jahren, aber mehr ganz konkret, um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen, die Sie alle nicht überraschen werden. Eine ziemlich aktuelle Umfrage aus dem Jahr 2018, die ist zwar in Deutschland gemacht worden, aber ich bin mir sicher, in Österreich würden ganz ähnliche Dinge rauskommen. Die Menschen fürchten sich vor politischen Fehlentscheidungen, sie haben Angst vor dem Statusverlust, sie haben Angst vor Terror und Kriminalität, naheliegend, sie haben Angst vor politischem Extremismus, sie haben Angst vor Naturkatastrophen, vor Schadstoffen in Nahrungsmitteln, vor Krankheit und Gebrechlichkeit im Alter. Und raten Sie mal, wer auf Platz 1 war, mit 69%, am allermeisten haben sich die Menschen gefürchtet vor Donald Trump und seinen Entscheidungen. Was mich jetzt auch nicht überrascht hat. Das wird auch wieder gehen, hoffentlich in ein paar Jahren. Aber das sind einfach diese Zukunftsängste. Ne? So, und wenn man sich jetzt mit der Zukunftsangst beschäftigt, wie gesagt, dann geht es um zwei Aspekte. Einerseits die Ursachen zu klären, ja, warum gibt es die, woher kommt die? Und zweitens natürlich sich mit der Frage zu beschäftigen, wie ich vorhin schon sagte, was kann ich tun, damit die weniger wird. Ja? Weil ich würde sagen, wenn wir die 80% auf 20% runterbekommen, ist auch noch genug, weil so hilfreich ist sie ja nicht. Ne? Und vielleicht sollte man wirklich versuchen, sie durch etwas anderes zu ersetzen. So, wie kann man in aller Kürze Zukunftsangst erklären? Mit zwei sehr klassischen Phänomenen. Das eine, ich komme noch vorher zu einer anderen Folie, um noch kurz zusammenzufassen, wozu Zukunftsangst typischerweise führt oder im schlimmsten Fall sogar führen kann. Das wird Sie jetzt auch nicht sonderlich überraschen. Ich habe aufgeschrieben, Zukunftsangst führt, wie die meisten anderen, nicht direkt vermeidbaren Ängste. Also eine vermeidbare Angst wäre zum Beispiel eine spezifische Phobie, also die Angst vor einer Schlange. Wenn Sie eine Schlangenangst haben, können Sie versuchen, die Schlange in aller Regel zu vermeiden. Dann können Sie nicht wandern gehen und Sie können irgendwie nicht irgendwo in eine Zoohandlung gehen, dann geht das. Aber die meisten Ängste sind nicht vermeidbar. Also, Zukunftsangst führt, wie die meisten anderen, zu einer deutlich verringerten Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass wir uns ohnmächtig fühlen, hoffnungslos und passiv. Natürlich auch zu einer messbaren, objektiv messbaren Verschlechterung des Wohlbefindens. Tatsächlich, und das finde ich immer besonders beeindruckend, zu einer Einschränkung der Problemlösefähigkeiten, weil wir wissen, dass Angst und starke Angstgefühle das rationale Denken lähmt. Ja, also das ist neurobiologisch erklärbar dadurch, dass das Angstzentrum letzten Endes auch im emotionalen Zentrum sitzt, unter anderem, das ist die Amygdala, der Mandelkern, und wenn der sehr aktiviert ist durch Angst, dann ist nicht mehr viel anderes möglich. Dann können wir nicht rational denken, wir können keine Problemlösungsansätze erarbeiten. Das ist so wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, das wie gelähmt dasitzt, weil ihm einfach nichts anderes einfällt. Und es gibt mitunter sogar weitreichende somatische Folgen, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Das sind krasse Forschungsergebnisse, die sich da zeigen, da kommen wir aber nachher dazu. So, der Grund für die Zukunftsangst. In aller Kürze zusammengefasst, sicherlich nicht vollständig, weil es unterschiedliche Modelle dazu gibt, aber grundsätzlich kann man sich ziemlich leicht vor Augen führen. Was gilt, ist grundsätzlich in uns Menschen und eigentlich in jedem Lebewesen das Lustprinzip, so wie das die Analytiker benennen, der Freud hat es erfunden, sage ich mal. Und das bedeutet einfach, dass wir alle natürlich in jeder Lebenssituation nach einem Zustand von Lust und nach einer Abwesenheit von Unlust streben. Wir alle wollen ja, dass wir uns wohlfühlen können, dass wir uns gut fühlen. Wir alle wünschen uns, dass wir keine Schmerzen haben, dass wir entspannt sein können, dass wir uns wohlfühlen können. Ne? Das hat er als Lust-Unlust-Prinzip bezeichnet. Und daraus lässt sich natürlich schlussfolgern, dass wir Angst davor haben, dass das Gegenteil davon eintritt. Ja? Also wenn ich eine klassische Zukunftsangst wäre, wenn ich sage, jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich gesund, aber was, wenn in 3 Wochen beim Arzt der Bluttest anders ausfällt und plötzlich irgendwas nicht stimmt? Das wäre so klassisch. Der Bluttest ist ja gar nicht gelaufen, man weiß überhaupt nichts, das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Aber ich habe in Richtung Zukunft Angst, dass etwas eben plötzlich etwas Schönes wegfallen könnte, ne? Und dann die Unlust einsetzen könnte. Also wie gesagt, wir alle wollen die Lust haben und wir wollen sie erhalten. So, und auch ein ganz wichtiges Prinzip, auch das ist so Analytikersprech, die libidinöse Besetzung, die besagt einfach, dass wir als Menschen, als denkende Wesen in der Lage sind, jeglichen Inhalt, den wir uns nur vorstellen können, positiv oder negativ zu besetzen. Das heißt, wir können, nehmen wir das Beispiel Zukunft, das ist ein Inhalt, wir können diesen positiv besetzen, dann sind wir Optimisten, vielleicht sogar Idealisten, oder sehr negativ, dann sind wir zukunftsängstlich oder sogar zukunftspanisch. Es gibt immer 2 Ausprägungen und das können wir. Wir können uns Dinge sehr gut vorstellen und sehr negativ. Das sind die Unterschiede. Ja, und was natürlich auch gilt, und das ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass jegliche Zukunftsangst eine Projektion ist. Eine Zukunftsangst ist eine Vorstellung darüber, wie die Zukunft sein könnte, Punkt 1, und zweitens, wie wir uns dabei fühlen werden. Aber es ist immer eine Annahme, es ist immer eine reine Projektion. Wie wir vorhin sagten, ne? Nichts von dem, was befürchtet wird in der Zukunftsangst, ist real. Und da haben wir schon das große Problem. Wir fürchten uns eben vor etwas, das wir nicht kennen. Und das habe ich jetzt auch nochmal illustriert. Sie fragen sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, warum hier eine Jacke liegt. Darf ich dich bitten, das mal vorsichtig zu lüften?
Vorsichtig.
Ja, vorsichtig. Genau. Nicht zu ruckartig, weil sonst, das war schon fast zu viel. So, dankeschön. Also, ich wollte es illustrieren mit der berühmten Glaskugel. Und das ist das Problem, wir sitzen vor der Glaskugel und fürchten uns, aber wir sehen nie, was drin ist. Wie sollen wir auch, weil die Glaskugel nicht funktioniert. Ne? Das heißt, was siehst du im Moment?
Nur die Kugel.
Die Kugel, und was ist drin, sagen wir mal, nichts oder Nebel. Mhm. Ne? Also, nicht sichtbar. Genau. So, und dann sind wir mit unserem Latein am Ende, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, wir stellen uns irgendwas vor und wir haben Angst. Und jetzt kommt natürlich die Psychologie, die Psychotherapie, und die fragt, was können wir dagegen tun? Um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen in einem Satz, und ich finde den ziemlich einprägsam, dass wir angesichts dieser getätigten Überlegungen Zukunft behandeln, wie etwas bereits Geschehenes. Ja, in der Zukunftsangst. Wenn wir uns in einer Zukunftsangst hingeben, reagieren wir emotional so darauf, als wäre es bereits geschehen. Ja, und das fasst sich sehr gut in dem Satz zusammen. Es geht mir schlecht, wenn ich mir vorstelle, wie ich mich fühlen würde, wenn. Da sind ein paar viele Konjunktive drin. Ne? Und das bringt das so auf den Punkt. Wir fühlen uns de facto schlecht, obwohl, wie gesagt, das, was passieren könnte, nicht passiert ist. Aber die Emotion ist schon da, die negative. Und das muss man rauskriegen. So. Und ich hoffe, Sie fragen sich, wie man das rauskriegt. Und da gibt es ein paar sehr hilfreiche Ansätze in der ganzen Geschichte. Einige werden Sie davon kennen, weil einige sehr klassisch sind und sehr weit verbreitet, auch so im Allgemeinen. Priming ist eines, das wird zahlreich untersucht. Man hat festgestellt, dass es einen Riesenunterschied macht, ob Sie sich bei einer noch nicht gefällten Entscheidung oder bei einer Entwicklung, die noch nicht vorhersehbar ist, wo Sie sagen, naja, das könnte so oder so ausgehen, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie diese Herausforderung meistern werden und sich auch daran erinnern, wie Sie schon andere Herausforderungen gemeistert haben. Das nennt man positives Priming. Ne? Also wenn Sie die positiven Selbstanteile und auch die positiven Verknüpfungen und Assoziationen betonen und die sich bewusst hervorholen und bewusst ins Bewusstsein rufen und ins Gedächtnis rufen, weil Sie dadurch tatsächlich eine bessere Chance haben, dass das eintritt, was Sie sich wünschen. Ja, also das ist nachgewiesen. Ich werde Ihnen noch 2, 3 Forschungsergebnisse präsentieren, die so frappierend sind, dass ich mir selbst immer, wenn ich die durchlese, wirklich vorsagen muss, dass das saubere Studien sind, weil es tatsächlich immer wieder passiert, dass ich mir denke, die müssen alkoholisiert gewesen sein, als die Daten ausgewertet haben, weil es wirklich krasse Ergebnisse sind, aber ich schaue mal, wie Sie reagieren. Also eine so sehr krasse Studie, die wirklich da extreme Ergebnisse gebracht hat, war die von Gremling 2008. Der hat in der Gesellschaft das persönliche Risiko, also das medizinische Risiko für einen Herzinfarkt erhoben. Ja? Also der hat Probanden genommen und hat geschaut, okay, was haben die für ein Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Hatte also wirklich den objektiven Wert. Und dann hat er alle Menschen gefragt, alle dieser Probanden, wie sie persönlich ihr Risiko einschätzen, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und dann hat er 2 Gruppen gebildet. Die einen haben gesagt, ich kriege keinen Herzinfarkt, ich weiß das und ich gehe davon aus. Und die anderen haben gesagt, na, ich kriege wahrscheinlich schon eher einen. Und was sich dann herausgestellt hat, war, dass tatsächlich diejenigen, die optimistisch waren und daran einfach geglaubt haben, ne, in Bezug auf die Zukunft, es war ja noch nichts passiert, tatsächlich statistisch signifikant seltener einen Herzinfarkt hatten. Die hatten sogar die besten Überlebenschancen. Und die anderen, die negativ eingestellt waren, hatten auch unabhängig von ihrem tatsächlichen Risiko eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen zu kriegen. Als ein typisches Beispiel. Nächster Punkt, die Self-Fulfilling Prophecies. Die sind wahrscheinlich einigen von Ihnen bekannt. Das bedeutet, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob ich mich zuversichtlich und optimistisch verhalte, ja, dass ich mir sage, ich will das schaffen, ich kriege das hin, ich gehe davon aus, dass das klappt, weil man weiß, dass sich das Ganze, wenn man das negativ anstellt, unbewusst auf das Verhalten auswirkt. Also jemand, das ist immer das klassische Beispiel, das man immer an dieser Stelle anbringt, jemand, der auf eine Gruppe von Menschen zugeht und davon ausgeht, dass er nicht ankommen wird, wird tatsächlich eine schlechtere Chance haben, bei diesen Leuten gut anzukommen und sympathisch rüberzukommen, weil er sich unbewusst tatsächlich eher abweisend und ablehnend verhält. Nicht bewusst. Und das sind diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, wenn man sich das selbst eben so letzten Endes einredet, ja, oder imaginiert, dann kommt es auch eher so, weil es sich eben auf der unbewussten Verhaltensebene auswirkt. Das ist in ganz vielen Studien bestätigt worden. Und eine ganz neue Studie, die war gerade letzte Woche in den deutschen Medien, ich weiß nicht, ob sie auch hier in den Medien waren, die fand ich auch so total verrückt, aber sie ist wahr. Der verordnete Optimismus, da hat eine Forschergruppe Optimisten mit Pessimisten verglichen und hat dann da eine Studie durchgeführt und Berechnungen angestellt, wie das sich mit der Lebenserwartung, wie sich das auf die Lebenserwartung auswirkt. Und man hat festgestellt, dass die Gruppe der großen Optimisten, der starken Optimisten, es gab auch noch Untergruppen, aber die Tendenz war eindeutig. Und das finde ich total verrückt. Ich muss es Ihnen trotzdem sagen, auch wenn Sie es mir vielleicht nicht glauben. Sie können es aber gerne nachlesen. Man hat festgestellt, dass stark optimistische Frauen im Vergleich zu Pessimisten eine um 50% erhöhte Chance hatten und haben, 85 Jahre und älter zu werden, und bei Männern war es 70%. Und das, finde ich, ist ein Wort. Also das unterstützt die Forschung und unterstreicht die Forschung und bekräftigt nochmal diesen Ansatz zu sagen, okay, es ist sinnvoll, optimistisch zu sein, es ist sinnvoll, sich positiv zu primen und wirklich den positiven Ausgang anzunehmen, auch wenn der natürlich nicht in 100 von 100 Fällen kommen wird. Aber wie gesagt, die Zukunftsangst war ja immer schon ein ganz schlechter Freund. Anhand dieser Überlegungen, glaube ich, ist die Schlussfolgerung ziemlich klar. Zukunftsangst hilft uns wirklich nicht, sie ist unangenehm. Wir sind dazu angehalten, uns positive Dinge vorzustellen, uns daran zu erinnern, dass wir Dinge meistern können. Natürlich können Sie jetzt sagen, werden wir es alle nicht schaffen, Donald Trump abzusägen, aber wir können uns vorstellen, dass er das nicht mehr so lange mitmachen wird. Ja? Also unabhängig jetzt von Ihrer politischen Gesinnung, alles gut, aber Sie wissen, was ich meine. Ja? Also man soll sich die positiven Bilder vorstellen, man soll sich auf seine positiven Persönlichkeitsanteile, auf seine Selbstwirksamkeit beziehen und es wird einem besser gehen, wie Sie sehen, und wir werden uns auch besser fühlen, weil das Leben ja ohne Angst oder mit weniger Angst durchaus erfreulicher ist als mit viel Angst. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, und wenn man das jetzt alles zusammenfasst, dann könnten wir jetzt noch versuchen, ob quasi die Wahrsagerkugel funktioniert. Vielleicht kann Frau Paganini diesmal der Zauberkugel was anderes entlocken. Vielleicht hat die Zauberkugel auch auf uns gehört. Das ist jetzt falsch. Vielleicht versuchst du mal irgendwas zu erreichen.
Eigentlich.
Ja.
Es war nicht abgesprochen.
Nein, nein, es ist nicht abgesprochen. Harry Potter sagt, nein, du nein, nichts machen. Einfach nur vielleicht die Kugel irgendwie.
Das war zu viel.
Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, aber das soll eine Faust sein, die Daumen hoch macht. Und das ist auch meine Botschaft an Sie. Seien Sie optimistisch, seien Sie positiv, denken Sie optimistisch, es macht wirklich Sinn, auch aus psychologischer Sicht. Ne? Und das ist auch das beste Mittel, um Zukunftsangst zu bekämpfen. Und ich glaube, dass die Botschaft hoffentlich ein bisschen bei Ihnen angekommen ist. Es macht wirklich einen Unterschied. So, und zum Schluss habe ich Ihnen noch meinen Lieblingscomic mitgebracht. Du kannst es nochmal machen. Versuch mal drauf zu hauen. Nein, nein, nicht so. Ja, ja, es geht doch. So, ich weiß nicht, ob manche den von Ihnen kennen, das ist einer meiner Lieblingscomics und ich finde den so bezeichnend. Der ewig pessimistische Charlie Brown sitzt am Ufer mit seinem besten Freund, dem Snoopy, und er sagt, eines Tages, Snoopy, werden wir alle sterben. Und das ist so das Typische, ist ja symbolisch, ne, für die Zukunftsangst, mein Gott, eines Tages ist alles vorbei und dann ist es ja ganz furchtbar. Und der Snoopy gibt so eine geniale Antwort. Snoopy sagt, ja, das stimmt, eines Tages werden wir alle sterben, aber an allen anderen Tagen werden wir das nicht tun. Vielen Dank.
So, jetzt geht es weiter noch ein bisschen mit mir. Und zwar in der Ankündigung haben Sie schon gehört, es geht uns um Zukunftsängste allgemein, aber auch im Speziellen. Und zwar im Speziellen um Medienangst. Das ist ein Thema, das, denke ich, recht relevant ist. Und Sie können das auch merken, wenn Sie Zeitungen aufschlagen, wenn Sie in den Buchladen gehen. Es gibt sehr viele Publikationen, die lauten dann cyberkrank oder online-süchtig oder so. Ja, da wird suggeriert, wir sollen uns auch fürchten vor dem, was Medien mit uns machen. Es gibt ganz viele Experten, die warnen, wie gefährlich neue Medien sind. Und deswegen dachte ich, das wäre jetzt eine ganz nette Aktualisierung, um von der allgemeineren Thematik irgendwie ein bisschen aufs Konkrete noch zu kommen. Und ich möchte, genau, was hat das alles mit den Medien zu tun? Das war es jetzt eigentlich auch schon. Also wir haben Angst vor den Medien, wir versuchen auch unsere Kinder von den Medien irgendwie wegzubringen, Zeiten zu regulieren, ihr dürft nur eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer, nur nach der Hausaufgabe und vor dem Schlafengehen euch mit digitalen Medien beschäftigen. Und woher kommt das? Damit wir zunächst einmal ein bisschen merken, dass wir vom gleichen Thema sprechen, habe ich zwei Bilder mitgebracht. Und wir können das jetzt nicht dynamisch machen, weil dafür sind sie zu viele und das würde auch zu lange dauern. Aber ich möchte Sie einfach einladen, jeder für sich auf die eigenen Assoziationen und Reaktionen zu achten. Also Sie werden diese zwei Bilder sehen und fragen Sie sich, ob Sie sich, das ist beide Male mein Sohn, fragen Sie sich, ob Sie sich dabei denken, oh weh, mein Sohn, schon wieder, ist er am Ende schon süchtig, oder wie schön, mein Sohn, zum Glück interessiert er sich für. Jetzt kommen die Bilder. Haben wir einmal dieses. Und dann haben wir dieses. Und ich möchte Ihnen ja nichts unterstellen, aber ich vermute doch, dass die wenigsten von uns sich bei diesem Bild gedacht haben, oh wie schön, endlich spielt er wieder Computer. Gott sei Dank interessiert sich mein Sohn für Computerspiele. Ja? Was wir uns aber bei diesem Bild sehr wohl denken. Und jetzt ist irgendwie die Frage, warum ist das so? Weil es sind beides Beschäftigungen mit Medien und diese beiden Beschäftigungen und diese beiden Medien sind sich eigentlich ziemlich ähnlich, wenn man näher hinschaut. Wenn Sie nämlich der Meinung sind, Kinder sollen sich bewegen, die gehören raus an die frische Luft, die sollen Sport machen, das stärkt ihre Gesundheit, fördert die Arm-Bein-Koordination, was auch immer, dann müssen Sie dem Kind das Computerspiel ganz gleich wegnehmen wie das Buch. Ja, denn beide Tätigkeiten sind eher statische Tätigkeiten, werden üblicherweise drinnen betrieben und fördern bestimmt nicht die körperliche Motorik. Sogar das Computerspiel noch ein bisschen mehr, weil da macht man immerhin was mit der Hand. Der zweite Aspekt, soziale Interaktion. Wieder schneiden beide ziemlich ähnlich ab. Weder das Lesen noch Computerspielen sind besonders, fördern besonders unsere sozialen Kompetenzen, wobei auch hier muss man sagen, noch klarer, das Buch schneidet deutlich schlechter ab. Denn die allermeisten modernen Computerspiele werden online mit anderen zugleich gespielt. Also die Kids haben dann so Headsets. Da sind sie verbunden, sprechen dann oft auch Englisch oder so, ja, wenn gerade die anderen Gamer-Kollegen nicht aus Tirol, sondern irgendwie aus Edinburgh sind oder so, sind also vernetzt, interagieren. Das heißt sogar mehr soziale Interaktion wie beim Buch. Und ein anderer Aspekt vielleicht noch, die Frage der Sucht. Ja, wir haben es schon davor, bei der Angst sozusagen kam das schon vor. Ich würde mal sagen, beide Medien sind geneigt, sehr in ihrem Bann zu ziehen. Beide Medien tendieren dazu, exklusiv betrieben zu werden. Und immer wenn ich etwas sehr intensiv exklusiv betreibe, dann bedeutet das, dass ich andere Dinge vernachlässige. Das heißt aber nicht automatisch, dass es ein Suchtverhalten ist. Wir alle kennen sicher die Erfahrung, dass wir in einem Buch weiterlesen, obwohl es schon sehr spät ist. Ja, ich weiß genau, ich werde morgen müde sein. Das ist absolut unvernünftig. Ich könnte das Buch jetzt auch weglegen und morgen oder am Wochenende weiterlesen. Es wäre jetzt der Moment, wo ich das entscheiden könnte und dann würde es mir morgen besser gehen. Trotzdem lese ich weiter. Ganz ähnlich ist es bei Kids, die Computer spielen. Ja, oder auch die Frage, wie lange betreibe ich etwas? Wir sind hier in Tirol und ich denke, Sie werden mir recht geben, dass alles, was irgendwie unter 2-3 Stunden ist, das ist keine ordentliche Wanderung, oder? Das ist vielleicht ein Spaziergang. Wenn Sie richtig wandern, also wenn Sie wirklich am Berg gehen, am Bergtag, dann muss das schon, also halber Tag, naja, eher Richtung ganzer Tag. Und wenn Sie dann am Montag wieder im Büro sind oder beim Einkaufen Freunde treffen und Sie erzählen dann Ihren Kollegen, jetzt war ich am Wochenende 6-7 Stunden, Skiern ist gewesen, super Wetter, gell? Dann wird kaum jemand zu Ihnen sagen, da mache ich mir jetzt aber schon Sorgen um dich. 7 Stunden wandern, das ist schon extrem. Das geht schon langsam in Richtung Sucht, da solltest du lieber zu einem Therapeuten gehen. Also, ich will nicht die Problematik vom Computerspiel herunterspielen, das ist auch gar nicht unser Thema heute. Ich will Ihnen nur zeigen, wir werden sehr unterschiedlich. Ja? Und zwar, wir werden intuitiv, emotional und wenn wir diese Wertung dann auf rationaler Ebene hinterfragen und eben Parallelen machen zu ähnlich vergleichbaren Situationen. Ja, weil auch wenn ich eben, und ich kenne solche Kollegen, die dann wirklich am Berg, Sie kennen sie vielleicht auch, wirklich 6 Stunden vorrennen und es ist nicht einmal möglich, 2 Sätze mit denen zu wechseln. Ja, also in der Zeit passiert auch nicht sehr viel anderes. Aber wir werden anders. Ja, und wenn man eben mal schaut, warum bewerten wir das eine so, das andere so, dann kommt man darauf, dass viele von unseren spontanen Wertungen einfach sehr emotional sind. Und warum bringe ich das? Weil ich eben zeigen möchte, dass da eine Zukunftsangst drinnen steckt. Genauer könnte man sagen, eine Medienangst, die Angst vor neuen Medien. Und diese Angst vor neuen Medien, die ist nicht neu, die finden wir nicht erst jetzt, sondern die finden wir schon bei der Einführung der Sonnenuhr im alten Rom. Ja, wo die Leute unglaublich besorgt waren, dass es eine Art Götzendienst ist und jetzt eben der wahre Gottesglaube, kann ein bisschen runterfahren, ja. Der wahre Gottesglaube eben verloren geht. Und genau. Und diese Medienangst, die zieht sich durch, die ist sehr gut kulturwissenschaftlich beschrieben. Wir haben auch heute das Beispiel schon gehabt von der Eisenbahn. Es war nicht nur so, dass man der Eisenbahn nicht zugetraut hat, sie könnte die Pferdekutsche einmal ersetzen, sondern man hatte auch große Angst, dass die Eisenbahn sehr gesundheitsschädlich sein könnte. Nicht? Also durch diese extreme Geschwindigkeit, Gehirnschäden entstehen, aber damals extreme Geschwindigkeit, das waren irgendwie 50 km/h oder so. Ja? Gut, das heißt, warum machen uns neue Medien Angst? Ja, noch ein Satz vielleicht dazu, man sieht in der Medienwirkungsforschung auch sehr schön, je älter die Medien sind, desto besser wird dann wieder ihre Bewertung. Aber ohne, dass sich an diesen Medien irgendetwas geändert hätte. Ja, so zum Beispiel das Fernsehen. Das Fernsehen, einige werden sich vielleicht erinnern, galt als sehr gefährlich. Es hat sogar das deutsche Bundesministerium einen Erlass für einen fernsehfreien Tag vorbereitet. Das ist nie durchgesetzt worden. Man hat geplant, therapeutische Einrichtungen für Fernsehsüchtige zu bauen. Das ist auch nicht passiert, weil sich auch kein Kostenträger gefunden hat. Also so lösen sich auch manche Probleme, der das übernehmen wollte. Aber der ganze Wirbel um das Fernsehen, der ist eigentlich nach und nach abgeflaut und heute sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, dass Eltern manchmal ihren Kindern das Handy oder das Tablet wegnehmen und sagen, jetzt schau dir doch mal diese Sendung an, ja? Mach doch mal was Vernünftiges, konzentriere dich, weil oft machen die Kinder das ja so, die lassen den Fernseher laufen und nebenbei machen sie noch irgendwas am Handy. Ne? Und dann reagieren wir Eltern üblicherweise so, dass wir sagen, jetzt tu doch mal das Handy weg und konzentriere dich auf die Fernsehsendung. Ne? Also da sehen Sie, wie die von dem absolut verteufelten Medium hin zu beinahe schon Empfehlung, dass es noch nicht ganz eine Empfehlung ist, wie es beim Buch passiert ist, liegt einfach daran, dass die Zeit noch nicht reif genug ist. Das Buch war übrigens zu seiner Einführung auch ein extrem umstrittenes Medium. Mein Vater, der dann später Germanist und Universitätsprofessor wurde, dessen Vater, der Jäger und Förster war, hat ihm immer die Bücher weggenommen, weil er gesagt hat, aus dem Buben kann ja nichts Gescheites werden, wenn der so viel liest. Ja? Heute, wenn unsere Kinder lesen, dann freuen wir uns, dann sagen wir, oh, unsere kleine Leseratte, wie schön, Mutti geht gleich mit dir in den Buchladen und kauft dir ein neues Buch. Wir sagen aber nicht zu unseren Computerspieler spielenden Kindern, oh, wie schön, du spielst Computerspiele, komm, gehen wir gleich in den Gamer Store und ich kaufe dir ein neues Spiel. Okay, ich möchte nicht abschweifen, also Neues verunsichert, aber was da auch drinnen steckt, natürlich bei den neuen Medien, die Sorge um die eigenen Kinder. Die eigenen Kinder sind das Wertvollste, was jede Mutter, jeder Vater hat. Das ist klar, ja. Und wir haben also ganz viele Zukunftsängste, die wir haben, die beschäftigen sich genau auch mit dem Wohlergehen dieser Kinder, wie es ihnen morgen gehen wird. Und in einer Gesellschaft, die sehr stark geprägt ist von digitalen Medien, ist es völlig klar, dass viele von diesen Ängsten, die wir um unsere Kinder haben, mit diesen Medien verbunden sind. So zum Beispiel, wird mein Kind Opfer von Cybermobbing? Ja, ist mein Kind fähig, sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren, wenn es dauernd abgelenkt mit dem Bildschirm ist? Wird es überhaupt fähig sein, im Leben zu bestehen, einen Beruf auszuüben, Leistung zu bringen, ja, wenn es da so viel Zeit verzockt beispielsweise? Okay, und ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich bin ja mit einem Italiener verheiratet und da lernt man, wenn man mehr sagen will oder irgendetwas sagen will, muss man einfach ganz, ganz schnell reden, weil die Lücken, wo der andere nichts sagt, die sind ganz klein. Okay, also. Weiterer Punkt, Sorge um die Jugend. Warum ist auch die Sorge um die Jugend so eine Konstante durch die Kulturgeschichte? Weil so ähnlich wie das eigene Kind das Wertvollste für eine Mutter, einen Vater ist, ist die Jugend doch irgendwie das Wertvollste, was eine Gesellschaft hat. Ja, weil ohne Jugend hat eine Gesellschaft keine Zukunft. Und so erklärt sich auch, dass von den Vorsokratikern bis in die Jetztzeit eigentlich alle ganz furchtbar besorgt waren um die Jugend und auch sehr stark geklagt haben über die Jugend. Also die Klage über den Werteverfall der Jugend ist etwas, das zieht sich wirklich durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Schon Aristoteles meinte, wenn er daran denkt, dass diese jungen Leute, die man auf der Straße sieht, morgen den Staat leiten werden, dann wäre es ihm eigentlich lieber, er würde diese Zukunft gar nicht mehr erleben. Da sind jetzt doch einige Jahrhunderte, sogar Jahrtausende vergangen und wenn es wirklich so, diese Diagnose wirklich so gestimmt hätte, dann könnte unsere Gesellschaft heute so ja gar nicht mehr bestehen. Das mache ich jetzt wirklich ganz kurz. Was man im Wesentlichen den neuen Medien vorwirft, ist, dass sie ein kultureller Abfall sind gegenüber den älteren Medien, ohne dass das wesentlich erklärt werden kann. Das Thema Sucht und diverse Schäden, das kommt immer und ganz typisch bei den Schäden, dieses Trias, Augen, Gehirn und Skelettschäden, die finden Sie eben auch vom Buch bis zum Videogame. Isolation und Aggression wird auch häufig assoziiert, also Jugendliche, die viel sich mit neuen Medien beschäftigen, die sind aggressiv, die können sich nicht integrieren und die haben auch andere kognitive und charakterliche Defizite. Interessanterweise werden auch diejenigen Leute, die die neuen Medien verteidigen, denen wirft man auch gern vor, dass sie eben kognitive Defizite einfach so dumm sind, um das zu verstehen, das höre ich auch manchmal, oder charakterliche Defizite, das heißt, sie werden bestochen von der Spielerindustrie oder sowas. Ja, das hört man, muss man als Medienethiker sich auch manchmal anhören lassen oder sagen lassen. Genau. Es gibt aber nicht nur diese Ängste im Zusammenhang mit Medien, also die Angst vor dem neuen Medium, sondern es gibt auch Angst in den Medien, wenn sie mit Medien interagieren. Was meine ich da? Das mache ich jetzt wirklich super kurz. Wir wollten da einfach noch ein Beispiel reinbringen, was auch nochmal ein bisschen zur Aktualisierung im Zusammenhang mit Social Media. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sich da das vorstellen können. Kennen Sie Facebook, Twitter? Schon ein bisschen, oder? Also wo man sich selber, oder Instagram im Wesentlichen, das sind soziale Foren, wo man sich selber präsentieren kann. Ja, also mit einem Foto, ein kleiner Spruch dazu. Und dann gibt es andere Freunde, die sind da auch und die nehmen das wahr und die können das gut finden durch einen Daumen hoch oder schlecht finden oder was auch immer. Und hier in diesem Kontext trifft man ganz oft die Angst, nicht dazu zu gehören. Ja, also das ist eng verknüpft mit der Hoffnung, Anerkennung und Freunde zu finden, die ja in jedem von uns drinnen steckt, ist eben auch die Angst verbunden, nicht dazu zu gehören und nicht Anerkennung zu finden. Wenn Sie jetzt ein Foto posten, zum Beispiel wie Sie hier bei den Sommertagen sitzen und zuhören und das liken dann nicht 10 oder 8 Leute, sondern es liked einfach niemand und am nächsten Tag hat es auch noch niemand geliked, das ist schon bedrückend irgendwie, ja, und dann sieht man, ja, und ich meine, dann können Sie immer noch sagen, das wird an den Sommertagen liegen und nicht an mir, Ihre Freundin, die sich beim Blumengießen fotografiert und die hat schon 18 Likes, wie geht denn das? Und am nächsten Tag hat sie dann überhaupt 30. Ja, also Sie sehen schon, was da für Dynamik entsteht. Ich möchte damit nicht sagen, dass Social Media schlecht ist, überhaupt nicht. Es hat auch eine große Chance, nämlich, dass jeder Einzelne sich selber sein Ich irgendwie auf eine Art Sockel heben kann. Also jeder von uns hat mit Social Media die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu erhalten, sich zu präsentieren, was früher nicht möglich war. Sie werden jetzt vielleicht sagen, wozu braucht man das? Ich denke, das ist nicht die entscheidende Frage ist, früher war Öffentlichkeit, also in den Medien präsent sein, ein Privileg. Das war das Privileg für Reiche und Wichtige. Also wenn sie Politiker waren oder sehr viel Geld hatten, dann konnten sie sich in den Medien gut präsentieren. Heute kann das jeder tun. Das kann jedes 13-jährige Mädchen kann irgendwie zu einem Influencer werden. Ja, das sind Leute, die regelmäßig Inhalte verbreiten und die das so geschickt machen, dass viele andere das ganz toll finden und das ständig anschauen. Ja, das heißt, es ist auch die Chance für Menschen, die in der Gesellschaft bis jetzt nicht viel Stellenwert hatten, nicht viel zu sagen hatten, sich Gehör zu verschaffen. Und das ist mal grundsätzlich was Positives. Philosophen sagen auch, das ist ein emanzipatorisches Prinzip. Aber die ganz große Gefahr ist, weil ich eben diese Angst habe, und jetzt runde ich wieder ein bisschen ab zum Anfang, weil ich eben diese Angst habe, mit dem, was ich da tue, nicht beachtet, nicht wertgeschätzt, nicht geliebt zu werden, deshalb tendiere ich dazu, mich so zu präsentieren, wie ich denke, dass die anderen das erwarten. Und das ist die ganz große Gefahr, dass sich die jungen Menschen, es betrifft ja hauptsächlich junge Menschen, dann in Social Media, es gibt auch andere Probleme wie Privatheit und so weiter, ja, aber das Hauptproblem sehe ich, dass junge Menschen sich dann nicht so präsentieren, wie sie das möchten, wie sie das Gefühl haben, dass es für sie stimmig ist, sondern so, wie sie denken, dass es die anderen gut finden. Und daher kommt es dann auch, dass sie von jungen Mädels, so mit 14, 15, einfach serienweise diese Duckface so Spiegelfotos irgendwie im Badezimmer haben mit ausgeschnittenen Trägerleibchen und jeder präsentiert sich irgendwie so und macht das gleich dämliche Entenschnute und das liegt einfach nicht, liegt nämlich nicht daran, dass alle Mädchen sich so attraktiv finden, überhaupt nicht, sondern dass sie denken, ich muss das so machen, weil ich dann eben diese Likes bekomme, weil die anderen das ja auch machen. Und wiederum dahinter steht eben die Angst, nicht beachtet zu werden, keine Anerkennung zu bekommen. Jetzt könnte man ja immer noch sagen, dann sind die neuen Medien vielleicht doch sehr gefährlich und sehr schädlich. Das wäre nur dann der Fall, wenn diese Phänomene neu wären. Und ich glaube nicht, dass sie neu sind, denn auch früher schon haben Menschen versucht, diesem Diktat der Masse zu gehorchen. Denken Sie an die Mode. Ja? Und es ist heute vielleicht schneller und es ist offensichtlicher, aber im Grunde ist das, das, was praktisch Eltern tun sollten oder was entscheidend ist, wenn man sich auch selbst schützen will, ist sich eben zu befreien von der Angst, nicht akzeptiert zu werden, weil dann kann man, egal ob das die Kleidung betrifft oder ein eigenes Foto auf Facebook, sich wirklich so darstellen, wie man ist und wie man sich fühlt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Fragen, würde ich mal sagen.
Sonntagsakademie.
Von Dr. Claudia Paganini und Dr. Christoph Steinbacher brachten wir einen Vortrag zum Thema Schöne neue Medienwelt, Lust und Unlust auf die Zukunft. Die schriftliche Fassung aller Vorträge, die im Rahmen der Innsbrucker Theologischen Sommertage 2019 gehalten wurden, ist im Buchhandel erhältlich und kann auch über die Katholisch-Theologische Fakultät in Innsbruck bezogen werden. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich, Karl Felderer, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen und angenehmen Sonntag.